Lukas Kapitel 11, das ist die Situation, wo es heißt, und es begab sich, als er eines Tages an einen Ort betete, Jesus, da sagte einer seiner Jünger, als Jesus zu Ende gekommen war mit dem Gebet zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger gelehrt hat. Und ich möchte an dieser Stelle den ersten Punkt für uns sozusagen markieren, dass wir ihn mitnehmen können, nämlich, dass wir den Horizont bekommen, zu sagen, beten kann man lernen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich habe das nie geschafft, so laut zu beten, das kann ich nicht. Beten kann man lernen. Wenn ich bete, schlafe ich immer ein. Beten kann man lernen. Ich will, dass wir das erinnern, weil es auch unterschiedliche Formen des Gebetes gibt. Ein Tipp war zum Beispiel, wenn Menschen sagen, beim Beten schlafe ich immer ein. Tipp von einem Mann aus der Praxis war, steh auf und lauf rum. Es ist noch niemand beim Laufen eingeschlafen. Aber das macht man doch nicht beim Beten. Doch, damit man beten kann, kann man laufen. Beten kann man lernen in unterschiedlicher Weise. Und ich will uns versuchen, in diesen Tagen oder jetzt so um Ostern herum, so ein, zwei Hinweise zu geben, ein wenig unseren geübten Gebetsstil, den jeder von uns persönlich so hat, noch einmal vielleicht zu erweitern. Ich sage bewusst erweitern, weil es nicht darum geht, wie wir manchmal so denken von richtig und falsch, sondern es geht darum, dass wir zu dem, was wir schon können, im Gebet sozusagen das Land erweitern. Dass wenn jemand viel in den Fürbitten ist, er vielleicht lernt zu loben. Wie lobe ich Gott, ohne dass ich nach zwei Sätzen fertig bin? Wie danke ich Gott, ohne dass ich noch schneller fertig bin? Erste Beobachtung also, beten kann man lernen. Und der Jünger, der Jesus hier anspricht, ist gar nicht namentlich erwähnt, sondern er bezieht sich auf die Praxis, die ihm bekannt war, dass Johannes der Täufer seine Freunde, seine Jünger, seine Schüler offensichtlich eine bestimmte Form des Betens gelehrt hatte. Nun, Jesus greift das auf und sagt, gut, wenn ihr betet, dann betet folgendermaßen. Und ich lese jetzt Lukas, die Parallelstelle in Matthäus ist anders, schon weiter, schon so stärker geprägt auch von der betenden Kirche. Hier heißt es, Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Unser notwendiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns schuldet, und führe uns nicht in Versuchung. Das war sozusagen das Gerüst, das Jesus seinen Jüngern gab. Offensichtlich, wenn man so will, hätte es jetzt mal salopp gesagt, so ein Hosentaschengebet oder ein Handtaschengebet. Ein Gebet, das man irgendwie immer dabei hat, das auch in jede Handtasche passt und auch in jede Hosentasche passt. Was ist das Besondere an diesem Gebet? Und was ist der Akzent, den ich gerne setzen möchte, wenn ich sage, beten kann man lernen? Bei eins haben wir angefangen, dann wären wir jetzt bei zwei. Zweitens, es geht in dem Gebet zuallererst darum, wohin schaue ich? Schaue ich auf meine Sorgen? Schaue ich auf meine Probleme? Schaue ich auf meine Nöte und das, was mich bedrängt? Oder wenn ich bete, so wie Jesus es lehrt, beginne ich sozusagen mit der Veränderung? Jesus macht deutlich, wenn ihr betet, dann schaut den Vater an. Vater, Matthäus sagt dann schon liturgischer formuliert, Vater unser im Himmel, so wie wir es kennen. Und damit macht Jesus zuallererst deutlich, alles, was ihr sagt, alles, worum es euch geht, beginnt bei dem, der euch helfen kann und muss auch dort enden bei dem, der euch helfen kann, weil er Macht und Kraft hat, in euer Leben einzugreifen und eure Situation zu verändern. Und das Erste, was Jesus deutlich macht, ist, der Gott, zu dem ihr betet, ist nicht weit weg. Es ist nicht ein Gott, der hinter verschlossenen Türen in goldenen Palästen oder in goldenen Zimmern oder Sälen sitzt und darauf achtet, dass er nicht gestört wird. Es ist der Gott, der euch mitteilt und euch sagt, mein Herz schlägt für euch wie das eines Vaters, der Kinder hat. Ihr seid für mich Kinder, sagt Gott. Und mein Herz schlägt für euch, ihr seid mir wertvoll. Und jeder Vater, der Kinder hat, Tochter oder Sohn, möchte, dass seinen Kindern es gut geht. Jeder Vater will, dass seine Kinder wachsen und gedeihen. Jeder Vater will, dass die Kinder sozusagen einmal in der Lage sind, ihr Leben selber zu bestreiten, eine neue Familie zu gründen, Kinder wieder zu bekommen. Ein Vater, der seine Kinder liebt, schaut wachsam, achtsam auf das Leben seines Kindes und er unterstützt es, wo er es nur kann. Er versucht, dem Kind Hilfe zu geben, wo es irgend möglich ist. Gut. Dazu gehört auch der Aspekt, was ist, wenn Kinder etwas tun, was dem Vater oder auch der Mutter, wenn wir in unserer Familie bleiben, missfällt. Ein Vater, der sein Kind liebt, unterstützt es, motiviert es, fördert es. Und dazu gehört, dass man auch dem Kind Grenzen setzt. Dazu gehört, dass Kinder lernen, dass es bestimmte Dinge gibt, die der Vater mag, die ihm gefallen, dass es Dinge gibt, die ihm nicht gefallen. Und meistens begründen wir ja auch, warum Dinge, die uns missfallen, schlecht sind. Jesus macht zunächst einmal deutlich, wenn ihr betet, betet zu Gott als eurem Vater. Wendet euch an Gott, der ein Herz für euch hat und der euch liebt. Wendet euch zu Gott, dessen Herz für euch schlägt und der will, dass dein Leben gelingt. Und dann fährt Jesus fort, indem er deutlich macht, dieser Vater im Himmel ist einzigartig. Er betet, geheiligt werde dein Name. Dein Name, Gott, ist anders als jeder Name, den wir sonst kennen. Und wenn wir vom Namen reden im Alten Testament und im Neuen Testament, dann meinen wir nicht nur, wie wir das vielleicht heute denken, den Namen an sich, sondern die ganze Person. Wenn man einen Namen ruft, mitten in der Menge, auf einem vollen Bahnsteig, mal so ganz laut einen Namen ausruft, einen Vornamen, kann man sehen, dass sich Leute erschrocken umdrehen. Weil die ganze Person sozusagen mit diesem Namen gemeint ist. Wenn wir Gott ansprechen, dann in dieser Einzigartigkeit, wenn wir uns zu Gott wenden sollen, wir wissen, dein Name ist anders als alle anderen Namen. Geheiligt werde dein Name. Du bist heilig. Du bist frei von Sünde. Du bist einzigartig. Du bist Vater und Gott, Schöpfer und Herrscher. Du bist uns zugewandt in Liebe. Du hast gute Gedanken für unser Leben und für diese Welt. Gott, du bist einzigartig. Wenn wir anfangen, so zu beten, merke ich, dass ich in mir meine Liste all der Anliegen langsam zu bewegen beginnt. Ich merke, dass es mit einem Satz, Gott zu loben, ihm zu sagen, wie groß und einzigartig er ist, dass das nicht mit einem Satz getan ist. Ich spüre, wie da noch mehr in mir plötzlich wächst, dass ich Gott sagen möchte, wie ein Kompliment. Und wenn ich erstmal angefangen habe, Gott zu loben, merke ich, wie der Geist Gottes vielleicht in meinen Gedanken den einen oder anderen Bibelvers noch bringt, den ich erinnere, wo Gott beschrieben wird, wie groß er ist, wie erhaben er ist, wie wunderbar er ist. Und so gestaltet sich schon der Auftakt dieses Gebetes sozusagen erweiternd. Es ist nicht nur gesagt, Vater, geheiligt werde dein Name, sondern wenn ich da einsteige in diese Aufforderung, wenn ich einsteige in diese Anrede, merke ich, da ist noch einiges, was ich dir sagen will, Vater im Himmel. Ich freue mich, dass du mich im Blick hast. Ich freue mich, dass du Macht hast, Dinge zu verändern. Ich freue mich darüber, dass du, Herr Jesus Christus, mehr siehst in meinem Leben als ich. Vater, geheiligt werde dein Name, betet Jesus und äußert dann die Bitte, dein Reich komme. Das, was dir wichtig ist, das, was dir auf dem Herzen liegt, das, was deinem Wesen entspricht, soll mich und uns bestimmen. Dein Friede soll in unser Herz kommen. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, Philipper 4, 4 folgende. Das werde ich jetzt nicht wiederholen. Aber dass wir darum beten, dass Gottes Geist, Gottes Liebe, Gottes Art nicht nur mir wohltut, sondern mich so prägt, dass ich auch zu jemand werde, der das Wesen Gottes in diese Welt trägt. Unsere Sprache bietet uns viele Bilder. Wenn ich gerade gesagt habe, wir wünschen uns oder ich wünsche mir, dass das Wesen Gottes mich prägt, dann ist das ein gewaltiger und schmerzhafter Prozess. Münzen wurden früher so geprägt, dass man einen Rohling hatte, auf dem nichts zu sehen war, nur das runde, glatte Metall. Silber, Kupfer oder Gold. Und dann nahm der Prägemeister einen Metallstempel, wo sozusagen negativ unten in diesen Stempel eingearbeitet war, was einmal ausgestanzt aus der Münze sozusagen aufleuchten und heraus stechen sollte als Motiv. Und er setzt sie auf, früher mit der Hand, und dann wird mit einem großen Hammer mehr als einmal kraftvoll draufgeschlagen, bis sich sozusagen der Abdruck des Stempels positiv auf der Münze findet. Unser Charakter, den wir haben, das Wort Charakter trägt diese gleiche sozusagen Geschichte in sich. Dieses Wort bedeutet, dass etwas durch Prägung, durch sozusagen Wiederholung, durch Einschleifen in unser Leben gekommen ist. Sich von Gott prägen lassen bedeutet, dass Gott sozusagen mich auch in Situationen, so wie es vorhin gebetet wurde unter uns, manche notvolle Situation etwas in unser Leben hineindrückt, hoffentlich Gutes, den Glauben Stärkendes, dass das Vertrauen kräftiger wird, dass mein Gebet intensiver wird, dass meine Liebe stärker wird, dass meine Geduld größer wird, länger wird, dass meine Bereitschaft zu dienen fester wird. Etwas, was entsteht, wenn Gott uns in seine Schule nimmt, wenn wir ihm nachfolgen und er uns prägt. Dein Reich komme, das bedeutet, mach mich Teil von dem, was du willst, präge mich, komm in mein Leben. Schenk, dass durch mich dein Wesen auch in dieser Welt ausgeteilt und weitergegeben wird. Und ein drittes. Jesus bedeutet seinen Jüngern, dass auch die täglichen Nöte und Sorgen des Menschen vor Gott Platz haben. Er sagt, wenn ihr zu Gott kommt, nennt ihm sozusagen eure Anliegen, die euch ganz grundsätzlich betreffen. Unser notwendiges Brot gib uns täglich. Die Bitte um Versorgung, um Essen, dass man abends gesättigt einschläft und nicht mit Hunger zu Bett geht. Die Bitte um Arbeit, dass ich mit meiner Hände Arbeit an diesem Tag mich und meine Familie ernähren kann. Alles, was zum Leben notwendig ist, dürfen wir vor Gott kund werden lassen. Alles, was uns umtreibt, was wir zum Leben nötig haben, können wir vor Gott ansprechen. Unser notwendiges Brot gib uns, das, was wir zum Leben brauchen. Und dann fährt Jesus fort und sagt, und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns schuldet. Jesus sagt also, auf der einen Seite bittet Gott um das, was ihr materiell zum Leben, um Überleben in dieser Welt als Menschen braucht. Bittet Gott darum, dass es euch möglich ist, euch und eure Familien zu ernähren. Diesen Bereich eures Lebens braucht ihr vor Gott nicht entziehen. Ihr dürft ihm sagen, Herr, segne uns in diesem Leben. Schenke uns Kraft und Möglichkeit, uns zu ernähren. Gib uns einen Arbeitsplatz. Lass es uns gelingen, dass unsere Sorge um uns und unser Wohl so ist, dass wir auch unsere Familie ernähren können. Der Bereich, den wir zum Leben brauchen, um uns zu ernähren, darf vor Gott ausgebreitet werden. Ein zweiter Bereich, den Jesus anspricht, ist, dass er den Menschen deutlich macht, den Jüngern sagt, ihr lebt nicht allein. Ihr seid soziale Wesen. Ihr habt immer mit anderen Menschen zu tun. Ihr seid nicht die Einzigen, die Not haben. Ihr seid nicht die Einzigen, die Bedürfnisse haben. Da sind auch andere, die Bedürfnisse haben. Da sind auch andere, die Not haben. Da sind auch andere um euch herum, die Ansprüche haben und die leben möchten. Und überall, wo Menschen miteinander zusammenkommen, gibt es Missverständnisse, Reibereien, Unzufriedenheiten, Streit, Lüge, Ungerechtigkeit, Gewalt. Der Mensch als Mensch in dieser Gesellschaft und in diesem Leben kann nicht in dieser Welt und in der Gesellschaft leben, ohne im Kontakt mit anderen Menschen sich zu verschulden und schuldig zu werden. Wo Menschen zusammenleben, kommt es zu Reibereien, kommt es zu Schuld, weil wir aneinander schuldig werden. Weil wir etwas unbedacht sagen, was dem anderen trifft. Weil wir ein Wort gebrauchen, was den anderen wehtut. Weil wir eine Geste machen, die den anderen erniedrigt. Weil wir unsere Wut nicht in der Kontrolle haben. Weil wir in unseren Worten, wenn wir uns in Wut geredet haben, ungerecht werden. Menschen werden verletzt. Menschen werden erniedrigt. Und vergib uns unsere Sünden. Vergib uns, wo wir schuldig geworden sind an anderen. Vergib uns, wo wir es nicht gemerkt haben und wo wir es gewollt haben. Vergib uns. Vergib uns. Der soziale Bereich soll vor Gott nicht ausgeschlossen sein, weil Gott weiß, hier wird das Leben angenehm oder hier wird das Leben schwer. Wo Menschen versöhnt miteinander zusammenleben, ist es leichter, miteinander auszukommen. Es ist angenehmer, miteinander zu reden, zu leben, sich zu freuen. Wo Beziehungen zerrüttet sind, wo Beziehungen zerrissen sind, belastet sind, da wird das Leben schwer. Da macht es keine Freude, zu sein und zu bleiben. Da will man weg vom anderen. Und Eltern, die Kinder haben, wissen, dass nichts so schwer ist, auszuhalten, wie Kinder, die sich untereinander zerstritten haben. Die miteinander als Geschwister nicht mehr reden. Gott leidet darunter, wenn er sieht, dass seine Kinder zerstritten sind, dass Menschen nicht miteinander reden, sondern einander Gewalt antun. Vergib uns unsere Sünden. Dieser Bereich gehört vor Gott, genannt und gesagt. Aber nicht nur, dass wir in unserem Egoismus darum bitten, dass der Vater im Himmel uns vergibt. Er macht auch deutlich, denn auch wir vergeben jedem, der uns schuldet. Ich bin Täter und Opfer zugleich. Menschen werden auch an mir schuldig. Nun sind wir darin Spezialisten, dass wir sagen, der andere muss sich zuerst bei mir entschuldigen. Ich kann euch eins sagen, das geht nie gut. Das geht nie gut. Wer so denkt, setzt auf den Teufel. Ich sag's mal so drastisch. Das ist die lange Bank des Teufels. Die ist wunderbar. Der andere wird nicht kommen. Und der Gewinn des Teufels ist, dass du wartest, dass du bitter wirst, dass deine Seele sozusagen vergiftet wird. Der andere muss zuerst. Nein. Was an dir ist, so sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, jage dem Frieden nach. Gegen jedermann. Und Jesus lehrt auch, denn wir vergeben dem anderen, der uns schuldet. Im Matthäus-Evangelium ist an das Vaterunser folgender Satz angefügt: Wenn ihr nämlich den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird auch euch euer himmlischer Vater vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird auch euch der Vater eure Verschuldungen nicht vergeben. Matthäus, Kapitel 6, Vers 14 und 15. Gott möchte, dass wir vergeben. Und er will uns Vergebung für unseren Teil unserer Schuld gerne zusprechen und gewähren. Und bei Lukas finden wir nun eine letzte Formulierung in unserem Vater Unser. Und führe uns nicht in Versuchung. Eine schwierige Stelle. Das Wort, was hier im Griechischen steht, ist für uns Deutsche schwierig in einem Wort wiederzugeben. Man kann es aber wie folgt übersetzen. Man könnte sagen, lass uns nicht in Versuchung geraten. Hilf uns, dass wir nicht der Versuchung erliegen. Dass wir in Situationen kommen, wo uns Versuchungen anfechten, dass wir in Situationen kommen, wo wir geneigt sein könnten, gegen Gott und gegen das, was wir von ihm wissen, zu handeln, das ist unbestritten. Aber ob wir der Versuchung nachgeben, das ist etwas anderes. Und die Bitte lautet, Herr, schenk, dass wir nicht auf einen Weg geraten, wo wir einfach in eine Engführung kommen, die uns fallen macht, wo wir schuldig werden. Bewahre uns davor, dass wir sozusagen Wege gehen, die uns überfordern. Denn ob wir und wenn, welche Wege wir gehen, entscheiden wir. Wir können Gott widerstehen und Wege gehen, die ihm nicht gefallen. Gott möchte, dass wir anders leben. Gott möchte, dass wir uns danach orientieren, was ihm wichtig ist. Und so beten wir mit vielen anderen Christen weltweit, hilf uns, dass wir nicht auf Wege geraten, die uns in Versuchung führen, die für uns zu stark sind, denen wir erliegen. Bewahre uns davor, dass wir Wege wählen, du siehst sie, du kennst sie, dass wir Wege wählen, die uns schwerfallen und auf denen wir nur verlieren können. Wir können jetzt dieses Gebet als Gebet beten, wir können aber auch von diesem Gebet etwas lernen. Nämlich lernen, dass erstens alle unsere Sorgen, alle unsere Lebensbereiche vor Gott einen Raum haben. Materielle Versorgungsfragen, Beziehungsfragen, die Gott ganz wichtig sind. Und dann die Frage unserer eigenen persönlichen Heiligung, unseres eigenen persönlichen geistlichen Wachstums. Diese drei Bereiche spricht Jesus in diesem Gebet an. Und er ermutigt uns, mit diesen Bereichen zu Gott zu kommen und vor Gott all das zu sagen, was uns bewegt. Aber es beginnt damit, und das ist mir wichtig heute Morgen, es beginnt damit, dass ich weggucke von mir selbst. So ein Formular hätte ich beinahe gesagt, so ein Psalm, in dem es wunderbar formuliert ist, was ich meine, findet sich im Psalm 121. Dort betet ein Pilger, der auf dem Weg ist nach Jerusalem. Ich hebe meine Augen empor zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Wer aus dem Tal des Jordans hinaufpilgert nach Jerusalem, muss durch Schluchten, die zwischen 30 und 50, 60 Meter hoch sind, kaum 2 Meter breit. Und manchmal ist es schwer, überhaupt den Himmel oben zu sehen. Hier wurden Menschen in der damaligen Zeit massenhaft überfallen, weil man die Winkel nicht einsehen konnte, hinter welcher Biegung die bösen Buben wieder waren. Wir wissen es von dem Samaritaner, der erschlagen wurde, der den Erschlagenen verband und dann auch Heilung brachte und mitnahm. Man nimmt an, dass er auch auf diesem Weg sozusagen niedergeschlagen worden war. Also eine gefährliche Situation. Ich hebe meine Augen empor zu den Bergen, woher wird mir Hilfe kommen? Die Berge sind mein Problem, die Schlucht sind mein Problem. Aber hier diese Formulierung, ich schaue nach oben. Hilfe kommt mir von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Beter macht sich selber Mut, indem er sich an den wendet, der über der gesamten Situation thront. Und er beschreibt diesen Gott auch. Er sagt zu ihm, meine Hilfe kommt von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und jeder weitere Vers, in diesem Psalm, beinhaltet so eine Beobachtung des Wesens Gottes, der dich behütet, er schläft nicht. Siehe, es wird nicht schlafen, nicht ruhen, der Wache hält über Israel. Gott, der Herr, ist dein Hüter. Der Beter schaut Gott an und tankt Zuversicht und Hoffnung im Anschauen Gottes für sein Anliegen. Das möchte ich uns nahebringen. Neu zu entdecken, dass unsere Gebete, wenn wir uns zu Gott wenden, im Auftakt nicht nur so einen kleinen, wie soll ich sagen, so ein Mini-Lob beinhaltet, sondern dass wir uns vielleicht einige Augenblicke wirklich Zeit lassen, Gott anzuschauen, sein Wesen zu beschreiben, zu benennen, zu umschreiben, Worte der Bibel zu finden und zu erinnern und zu sagen, Gott, du bist ein Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Du schläfst nicht, du schlummerst nicht, du siehst mein Anliegen, du kennst meinen Weg. Du verheißt im Psalm 23, dass du mich auf richtiger Straße führen wirst. Mein Ergehen ist dir ein Anliegen. Du führst mich zu frischen Wassern. Du hast ein Herz, das für mich schlägt. Und dann werde ich vielleicht entdecken, dass meine Art, mein Gebet zu formulieren, mein Anliegen zu formulieren, sich verändert. Jetzt bettel ich nicht mehr, sondern jetzt bitte ich zuversichtlich. Herr, und deshalb befehle ich dir jetzt die Reise an. Ich befehle dir die nächsten Wochen an. Ich befehle dir das an, was mich bewegt und was auf mich zukommt, was mich so unruhig macht. Und dann merke ich vielleicht, wenn ich es ihm sage, was wir letzte Woche schon so ein wenig genannt hatten, dass wir unsere Bitten mit Flehen und Danksagung vor ihm kund werden lassen. Warum? Weil in uns eine solche Zuversicht gewachsen ist, dass wir, nachdem wir unser Anliegen genannt haben, spüren, Herr, danke. Danke, wenn du so bist, wie ich dich gerade beschrieben habe, wenn du dieser Gott bist, oh Herr, dann wirst du mich auf rechter Straße führen. Dann wirst du mich bewahren. Hab Dank dafür. Dann schaust du nach mir. Danke dafür. Denn ich bin dir nicht egal. Danke, dass du dich drum kümmerst. Danke, dass du mich führst. Danke, dass du dich über mich erbarmst. Und wir werden merken, wir werden nicht sorgenfrei leben. Wir werden nicht ohne Nöte leben. Wir werden nicht ohne Menschen leben, die uns wehtun und verletzen. Wir werden immer wieder schuldig werden an uns selbst, vor Gott, an anderen Menschen. Wir werden hier und da doch Versuchungen erliegen. Aber Jesus ist es wichtig, dass wir verstehen und es in unserem Herzen verankern, dass da ein Vater ist, der auf seine Kinder wartet, dass da ein Gott ist, der nach mir schaut, dass da ein Gott ist, der mich liebt, der mich emporhebt, ein Gott ist, der mich aufrichtet, ein Gott, dessen Herz für mich schlägt und der spürt, dass es mir Not macht, was mir Not macht. Und der mich einlädt, in seine Gegenwart zu kommen. Gib mir deine Sorgen. Gib mir deine Sorgen. Bring zu mir, was dich bewegt und belastet. Und wenn ich dann wieder zu Gott komme und ihn wieder anschaue und es mir sozusagen zur Übung mache, ihn anzuschauen und zu beschreiben, wer er ist, dann werde ich spüren, wie meine erschöpfte, meine entmutigte Seele sich aufhebt, aufsteht. Wir sozusagen innerlich den Rücken gerade bekommen, nicht fehlerfrei. Aber dass wir mit Zuversicht, so schreibt es der Schreiber im Hebräerbrief im Kapitel 4, dass wir mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade. 4, Vers 16. Lasst uns also mit Zuversicht hintreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wenn ihr das Vaterunser betet oder es gebetet wird, dann wäre es schön, wenn wir uns daran erinnern, dass es uns einlädt, den Vater Gott anzuschauen, ihn zu beschreiben, innezuhalten und sich zu erinnern, wer ist Gott, was weiß ich alles Gutes von ihm. Und es ihm zu sagen und zu spüren, wie der Geist Gottes meine Seele ermutigt und stärkt, die verschiedenen Lebensbereiche vor Gott zur Sprache zu bringen, wo es mir materiell eng ist, wo ich in sozialen Kontakten angefochten bin und wo ich in meiner eigenen persönlichen Heiligung Niederlagen habe oder wo ich Ecken habe, die mir schwerfallen, dass man das vor Gott nennt. Und dass man spürt, wie Gott an meinem Herzen arbeitet, mir vergibt, mich aufrichtet, mich entlastet, mich ermutigt, mir Äugsken zwinkert und sagt so, und jetzt frisch ans Werk. Ein neuer Tag mit neuer Kraft, mit neuer Zuversicht. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Und wo wir uns wieder aufmachen dürfen in unserer Welt, in der wir stehen, in unserer Arbeit, in unserer Situation. Wenn wir in den nächsten Wochen, gerade in der Fasten- und Gebetswoche beten, dann wollen wir das dort noch einmal üben. Weiter üben und vertiefen. So zu beten und uns anstecken zu lassen von dem Herzen Gottes. Amen.